Ich möchte uns Gottes Wort vorlesen aus dem Philipperbrief. Wir haben jetzt Halbzeit, die Hälfte rum, kommen jetzt zum zweiten Teil des Briefes und ich lese aus dem dritten Kapitel Philipper 3, die Verse 1 bis 11. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, Hebräer vom Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadlich geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich harrte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Ich möchte noch mit uns beten. Gib uns doch, Herr Jesus, jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es gibt Fragen, die grundlegend sind und die sehr, sehr wichtig sind, auch für das Leben, beziehungsweise wie wir leben. Und eine dieser Fragen ist, irgendwie funktioniert das nicht. Doch, jetzt funktioniert es, super. Eine Frage ist eben, wer bin ich? Was macht meine Identität im Kern aus? Daran kann man auch letztlich erkennen und sehen, worauf ich mein Leben stütze. Viele von euch haben in der Konfirmation es auswendig gelernt, was ist mein Trost im Leben und im Sterben? Erste Frage des Heidelberger Katechismus, das ist auch so eine Frage. Worauf gründet sich letztlich mein Leben? Man könnte sogar noch weiter fassen, was ist sozusagen mein Gott? Gott ist derjenige, auf den ich mich stütze, was mein Schatz ist, was mein Halt ist, was meine Freude ist, was mein Glück ist. All das kann man eben erkennen und sehen, indem man sich mal sein Leben und vielleicht jetzt nicht nur die letzten paar Wochen, sondern grundsätzlich mal sein Leben anschaut, diese Lebenskurve sich betrachtet, sozusagen die eine Lebenslinie ist gerade null sozusagen und dann sich überlegt, wann war ich innerlich über null, also ging es mir gut und wann ging es mir schlecht. Daran kann man meistens erkennen, wenn man sich dann vorausschaut, was war denn in dieser Zeit, was war denn prägend in dieser Zeit und dann kann man eigentlich dran erkennen, was mich trägt und hält und letztlich was mein Gott ist, was mein Halt und meine Freude ist. Wovon hängen letztlich die Hoch- und Tiefs meines Lebens aus? Es gibt ja so einen Spruch: Hast du was, kannst du was, dann bist du was. Daran kommt das zum Ausdruck. Also manche, die halten sich ja, an Dinge, wie sie besitzen. Das kann unterschiedliche Dinge sein, das Haus oder der schöne Garten, der Rosengarten. Es kann aber auch ja, das Handy sein oder irgendwas anderes. Bei anderen ist es eben das Können, woraus sie sozusagen ihren Wert heraus betrachten. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Also wenn, ich habe das ja für mich auch mal gemacht, geguckt, auch in meiner Kind- und Jugendzeit, wann ging es mir gut, wann war ich über Null und wann war ich unter Null. Und da kann ich persönlich sagen, wenn ich zum Beispiel schlechte Noten in der Schule hatte, dann ging es mir schlecht. Also zum Beispiel, ob ich ja, ein neues Handy bekommen hatte, das hatte also nichts mit meinem Glück oder meinem Unglück meines Lebens zu tun. Und das ist tendenziell heute von meinem alten Menschen nach heute noch so. Wenn es läuft, beruflich in Anführungsstrichen, ja, dann geht es mir gut, wenn nicht, geht es mir schlecht. Und ich habe den Eindruck, dass das bei vielen Menschen der Fall ist. Vor allem so bei der Elterngeneration. Ich hatte vor kurzem ein Trauergespräch und da kam ein bisschen auch raus, dass diese Person, obwohl sie schon über 90 war, immer jeden Tag gearbeitet hat, was getan hat. Und dass es für sie am schlimmsten im Alter war, dass sie jetzt nichts mehr leisten und nichts mehr tun kann. Und deswegen sie auch schlecht jetzt im Alter, kurz vor dem Sterben, auch loslassen konnte. Und ja, man ihr das so ins Herz sagen muss, jetzt musst du nichts mehr leisten. Kennt ihr den Spruch, nur Arbeit war sein Leben? Das würde sehr gut passen. Obwohl Wilhelm Busch, glaube ich, das sehr schön mal auf den Punkt gebracht hat, was das letztlich bedeutet. Das ist eigentlich eine Todesanzeige eher für ein Pferd oder für einen Ochsen. Aber ich kann das gut verstehen. Tendenziell für mich als Person trifft das zu. Ich weiß nicht, wie für dich das ist. Nun, es ist ja wichtig, dass wir das Ganze von der Bibel her betrachten. Und da sehen wir gerade im Sprüchebuch, dass Arbeit und Fleiß natürlich auch von uns gefordert wird. Uns wird die Ameise vor Augen gehalten, die fleißig ist. Aber der Punkt ist, liegt darin mein Wert und mein Glück, meine Freude und mein Halt. Der sollte ja eigentlich Gott sein und nicht die Arbeit. Und dann merken wir von der Bibel her, dass Dinge, die Gott ja geschaffen hat, uns zu gut, 1. Mose 2, er hat zum Beispiel Klunker und Besitz geschaffen, er hat auch die Arbeit geschaffen und sogar die zwischenmenschlichen Beziehungen, auch die Familie kann zum Gott werden, woran mein Halt eben hängt. Dass das dann zum Götzen wird, wenn eben Gott nicht über allem steht und mein Halt und mein Herz nicht in ihn letztlich suche. Was hat das jetzt mit dem Text zu tun? Ich bin, was ich leiste. Sehr wohl. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Ich habe extra so eine wortwörtliche Übersetzung genommen, damit eben sichtbar wird, was sich in einem Text immer wieder wiederholt. Und ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, dass diese Formulierung Vertrauen auf das Fleisch kommt 3-mal in unserem Text vor. Das ist eben der Punkt. Und ich bin überzeugt, dass das letztlich im Kern auch eben der Freudenrauber ist. Eigentlich ist ja das, was wir tun, was Schönes, was Gutes. Und ich bin überzeugt, dass wir im Himmel auch arbeiten werden. Aber wenn es zu unserem Glück wird, wenn wir darauf unser Vertrauen setzen und unseren Wert von abhängig machen, dann wird es schwierig, schon hier und jetzt. Denn wie bei dieser Frau, wenn man im Alter mit 90 nicht mehr so viel arbeiten kann, ja, wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann, aber meine Identität von der Arbeit abhängt, dann habe ich ja nichts mehr. Das ist der Punkt. Und da merken wir vom Text her, auch vom Zusammenhang her, vielleicht habt ihr das noch im Ohr bei der letzten Predigt mit Epaphroditus und Timotheus, die sozusagen Gegensätze zu der Umgebung waren, von der Paulus geprägt war, was er sah. Und da heißt es ja, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, so wie Timotheus, der für das Eure besorgt sind. Und jetzt kommt's, denn alle suchen nur das Ihre. Das ist auch Egoismus, das Drehen um sich selbst, um die eigenen Bedürfnisse. Das ist jetzt die fromme Variante, das Vertrauen auf dem Fleisch. Könnte man sagen, ja, man arbeitet doch vielleicht sogar für Jesus. Wir tun doch sogar was für Jesus. Aber tue ich das wirklich für Jesus, für andere? Oder geht es mir im Kern doch darum, dass ich meine Identität, meine Kraft, das, was mich ausmacht, in dieser Sache suche? Und dann wird es zum Götzen. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen ist die Frage an dich, an mich, wie viel ich steckt in meinem auch frommen Leben drin? Das kann ja natürlich keiner für dich entscheiden. Ich kann ja nicht in dein Herz schauen. Es gibt nur einen Herzenskenner, das ist unser Herr Jesus. Im Johannesevangelium steht das an ganz vielen Stellen, dass Jesus in das Herz schauen kann. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich selbst persönlich überprüft. Ja, auch mit Jesus im Gespräch ist, was ist eigentlich meine Motivation? Geht es wirklich um Gott, geht es um den Nächsten oder geht es letztlich um mich? Was treibt mich an? Als junger Mitarbeiter zum Beispiel, ich habe ja schon gesagt, ich bin tendenziell, ist das mein Problem, ich bin, was ich leiste. Ich habe mich zum Beispiel als junger Mitarbeiter damals in Daten sehr stark mit anderen verglichen. Ich wollte immer der beste Mitarbeiter sein und das triggerte mich, ja, wenn ich sah, zum Beispiel, dass anderen bessere Andacht machten und ja, bei den Jungschalern besser ankamen. Klar tat ich die Andacht, ja, für Gott. Ich hielt eine Andacht über Gottes Wort. Aber aus welcher Motivation tat ich das? Ich wollte der Beste sein. Die Andacht sollte super sein. Sollte bei den anderen ankommen. Nicht, dass sie in erster Linie zum Glauben kamen, sondern dass sie mich toll fanden. Merkt ihr? Das ist eben der Punkt. Und das Problem ist eben, dass mich nicht nur hier und dann auch später von Gott letztlich trennt. Denn ich bete ja einen anderen Gott an. Und ja, dass ich damit nicht bei Gott ankomme. So wie der Pharisäer, der dachte, ich habe das und das gemacht, ich habe mehr gemacht, als im Gesetz stand. Ich war besser als die anderen. Und was sagt Jesus? Lukas 18, der kommt bei Gott nicht an. Obwohl er auch örtlich ganz nah bei Gott war, moralisch viel besser war als die anderen, aber Jesus sagt, der kommt bei Gott nicht an. Wer sich selbst erhöht und stolz ist auf das, was er tut und darauf sein Vertrauen setzt, auch im Blick auf die Ewigkeit. Deswegen nochmal die Frage, was ist mein Trost, was ist mein Halt, worauf ich setze im Leben und im Sterben? Wenn das was anderes ist, meine Leistung, meine fromme Leistung, ja, dann komme ich bei Gott nicht an. Aber, und das ist eben der Punkt, ja, es zerstört mich auch jetzt und hier. Ich komme im Prinzip so in ja, ein Hamsterrad rein. Es ist fast wie bei einer Droge. So, deswegen gibt es ja auch Workaholiker, also die abhängig sind von der Arbeit. Die merken, ich bekomme Erfolg. Ich bekomme Anerkennung, wenn ich so viel arbeite, ich kriege Lob, so, und ich will mehr Lob haben, das ist wie eine Droge, die ich toll finde, also arbeite ich noch mehr und mehr und mehr. Meine Umgebung geht kaputt, meine Familie, meine Beziehung, ich selber geht kaputt, brauche, um dann noch durchzuhalten, noch mehr zu arbeiten, dann auch Drogen, Alkohol und so weiter, aber ich merke das nicht, weil ich die Anerkennung brauche und deswegen zerstöre ich mich letztlich selber. Und wisst ihr, genau das, worum es eigentlich im Philipperbrief geht, nämlich, dass die Freude durchkommt, dass ich getrost bin in allen Umständen, dass ich eben unabhängig von Umständen und vom Lob und ja, der Anerkennung von anderen bin, in Jesus einfach ruhe, das geht dabei vor die Hunde. Aber dazu fordert, und damit beginnt ja unser Text, dazu fordert uns ja, ja Paulus schon zum wiederholten Male auf. Und er macht das bewusst, weil wir ja eben immer in der Gefahr stehen, unser Glück ja in anderen Dingen zu suchen. Nicht nur ja, in Leistung, sondern eben auch in Besitz. Deswegen Erstens der Freudendieb, was mir die Freude raubt, eben der Stolz, das Vertrauen auf mich, auf meine Leistung, auf das, was ich habe und kann. Oder auf Titel oder auf meine Herkunft. Das sehen wir auch in den nachfolgenden Versen. Das heißt, das eigentliche Problem, dass in meinem Leben keine Freude aufkommt, liegt noch nicht mal im Teufel oder an irgendwas anderem, sondern das eigentliche Problem liegt in mir. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die Predigtreihe über den Jakobusbrief, wo ich ja auch das Bild des Anglers mitbekommen habe. Ich war gestern übrigens mal bei meinen Jungs angeln an der Obernau. So, und warum beißt da ein Fisch an? Wir könnten sagen, es liegt am Köder, es liegt am Angler. Aber der eigentliche Grund, warum man Fisch anbeißt, ist die Begierde des Fisches nach dem Köder. Die Begierde ist das Problem. Und Jakobus macht das deutlich. Warum beißen wir an? Warum sünden wir? Weil die Begierde wir empfangen. Aber, und das ist eben hier in diesem Fall, das Vertrauen auf das Fleisch, motiviert durch den Stolz, durch den Ehrgeiz. Aber der Punkt ist eben auch, hier in unserem Text, Paulus nennt eben nicht nur die Begierde als die Grundlage dafür, dass man letztlich auf das Fleisch vertraut, der Stolz in einem, sondern er nennt eben auch den Köder und auch den Angler. Der Teufel, der uns genau darin führen will, der letztlich die eigentlich tollen Dinge, wie zum Beispiel die Arbeit oder auch Besitz, die er uns gibt zur Freude, uns vor Augen führt, damit wir unser Herz daran hängen. Und hier holt er einen ganz besonderen Köder raus, sozusagen, dass wir unser Herz an Leistung hängen. Es ist interessant, dass der Frank ja die Paralleltexte aus dem Galaterbrief vorliest. Da ist ja nämlich noch ein deutlicher, klares Problem wie im Philipperbrief. Da gibt es auch noch andere Probleme, von denen wir ja schon gehört haben. Im Galaterbrief gibt es eigentlich nur das eine Problem, dass es da auch diese Hunde gibt oder die falschen, bösartigen Arbeiter. Ist auch interessant, da wird etwas genommen, was eigentlich positiv ist. Arbeit ist ja was Gutes, aber das ist ein listiger, bösartiger Arbeiter, der das Gute letztlich ins Gegenteil verkehrt. Auch das Wort, was hier mit Zerschneidung bezeichnet wird, Beschneidung ist von Gott geboten für die Juden, aber hier führt es dazu, dass ich verstümmelt werde. Das ist der Hintergrund. Wohl kastriert werde, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das ist etwas, was eigentlich vom Gesetz Gottes angesehen und gewollt wird, so wie die Arbeit was Gutes ist, letztlich von diesen Arbeitern, das sind letztlich Verkündiger, nicht des Evangeliums, der guten Nachricht, sondern so wie es im Galaterbrief eben auch der Fall war, die Leute wieder zurück zum Gesetz, zum Befolgen der Gebote bringen und letztlich in diese fromme Hamsterrolle reinbringen. Deswegen ist es auch wichtig, das, was mich prägt. Ich merke als Pastor, auch gerade in den letzten Jahren, häufig wird Gemeindeglieder mittlerweile weniger, immer weniger, ist vielleicht in eurem Alter jetzt nicht mehr, aber gerade bei jüngeren Leuten immer weniger von der Predigt des Pastors am Sonntagmorgens geprägt, sondern eben von dem, was die Leute in der Woche sehen. Es gibt zig Leute, zig Dinge, die die Leute sich anschauen, gerade in der jüngeren Generation, die Leute lesen keine Bibel mehr. Wenn ihr wüsstet, wie wenig Leute, auch Christen, die Bibel lesen. Viele gehen auch nicht mehr regelmäßig in Gottesdienst, aber was viele Leute machen und wo auch junge Leute sagen, daher bekomme ich meinen Input, ist, dass sie sich kurz, vor allem kurz Botschaften und Videos irgendwo im Internet anschauen. Und da sucht man sich eben das aus, was man cool findet. Den Prediger am Sonntag, den kann man sich ja nicht aussuchen. Aber so, was man sich reinzieht in der Woche, ich sage das jetzt nicht negativ, sondern was man sich reinzieht, das prägt einen. Und ich merke das so, dass sich dann auch Menschen verändern. Das kann positiv sein, aber ich habe es eben auch erlebt, auch negativ, in eine sehr gesetzliche Art. Wenn ich mich nur von Predigten ernähre, die eben betonen, was ich als Christ zu tun und zu machen habe. Und wenn ich dann, so wie ich als Jugendliche schon, sehr geprägt bin und geprägt war auf Leistung, dann unterstützt das ja das, was schon in mir ist. Und deswegen zum Beispiel für mich ist es wichtig, dass ich zum Beispiel eher Predigen anschaue, wo es nicht darum geht, was ich alles zu lassen und zu tun habe, sondern eher Predigen anschaue, dass ich in Christus mein ganzes Halt und mein ganzes Glück habe. Versteht ihr? Und das ist eben hier der Punkt. Das waren falsche Arbeiter, falsche Lehrer, die Leute noch in dem, was sowieso schon in ihren Herzen da war, dass sie ihr Vertrauen auf Leistung und auf sich selbst getan haben, sie letztlich nur noch darin bestärkt haben. Sodass im Galaterbrief sogar Paulus sagt, ihr habt eigentlich alles verloren. Fromme Leute, die moralisch hochanständig waren, viel besser als im ersten Korintherbrief, aber er sagt, ihr seid vom Heil abgefallen. So, und das ist eine Gefahr dabei. Und deswegen sollten wir, wenn wir merken tendenziell, dass ich mein Halt und mein Vertrauen eben in anderen Dingen suche, in dem, was ich tue. Wenn ich darüber nachdenke, viele von euch sind schon ein bisschen älter, ich bin 60, 70, 80. So, ich stehe vielleicht bald vor den Thronen der Ewigkeit. Worauf setze ich dann mein Vertrauen? Dass ich 10 Jahre im Vorstand gewesen bin, dass ich das und das gemacht habe, dass ich doch fromm und gut gewesen bin? Und wir merken, ich weiß das auch aus der Seelsorge, dass Leute dann wirklich ins Stocken geraten haben und sich dann fragen, hat es wirklich gereicht? Und dass Leute, die gestandene, sogar Gemeinschaftsleiter waren, im Angesicht des Todes plötzlich merken, ja, ich habe auf das Fleisch gebaut und das trägt und hält mich nicht. Und dann Gott sei Dank noch durchdringen, bevor sie sterben und sagen, es ist alles strack. Der Herr Jesus hat alles gemacht, nicht Tun und Arbeiten als Gemeinschaftsleiter. Deswegen sollten wir darauf sehen, wie es hier Paulus sagt, darauf schauen und darauf blicken. Paulus macht eben auch deutlich, ja, Eigenlob und Selbstvertrauen können dich zwar zu Höchstleistung antreiben. Und er hat ja auch einiges selber vorzuweisen, was er alles hatte. Aber keine noch so große Leistung und Anerkennung kann die tiefe Zufriedenheit erlangen, die man in Jesus hat. Wenn man sich an Jesus freut. Und deswegen liegt die Betonung in diesem ganzen Text auf Versen 7 bis 8. Angesichts dessen, worauf er sich stolz sein könnte, worauf er im Blick auf seine menschliche Natur, das heißt ja Fleisch, auf sein menschliches Leben stolz sein könnte, wie seine jüdische Herkunft, dass er sogar sich nach den Gesetzen gehalten hat. Und ja, er könnte stolz darauf sein. Aber, und jetzt kommt es auf den Punkt, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte es auch für Verlust. Und der unübertrefflichen Größe der Kenntnis Jesu Christi will. Dass er Jesus begegnet ist. Erkenntnis bedeutet jetzt nicht Kopfwissen, sondern dass ich dem anderen begegne, mit ihm Gemeinschaft habe. Das hat alles verändert. Er dachte, er wäre der Frömmste unter dem ganzen Himmel. Und als er Jesus begegnet hat, den Auferstandenen vor Damaskus, hat sich alles verändert. Und er merkte, all das, worauf ich mein Vertrauen gesetzt habe, das ist alles letztlich nicht nur Dreck, da steht Kot. Ich will das Wort mit SCH jetzt nicht nennen, aber es steht dort. Nicht, wenn ich das als Einzelne sehe, als ob das nichts wert wäre, aber im Vergleich, und das ist der Punkt, im Vergleich zu dem, was er jetzt in Jesus hat, ist das alles nichts. Und deswegen sagt er dann auch, Christus ist mein Leben, in Kapitel 1, Vers 21. Das ist mein Leben, das macht alles aus. Und versteht ihr, wenn ich das andere nicht mehr habe, nicht mehr arbeiten kann oder eben den Besitz nicht mehr habe, vielleicht ins Altersheim gehen muss und mein Haus, woran mein Herz gehangen hat, nicht mehr habe. Ja, ist nicht schlimm. Warum? Weil ich Christus, mein Leben, das nimmt mir keiner. Selbst der Tod nicht. Versteht ihr? Das ist der Halt, der wirklich immer trägt. Und deswegen sehen wir an seinem Leben, und das möchte ich jetzt nur noch ganz kurz machen, welche Früchte das eben in seinem Leben sagt. Das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern an seinem Leben, und er nimmt uns ja mit, auch gerade in dem im Philipperbrief, in sein Leben, in seine Umstände, in denen er lebt. Und daraus kann man wirklich erkennen, welche Konsequenzen das auf bestimmten Bereichen hat. Dass er sein Vertrauen darauf legt, dass Jesus alles im Griff hat. Im Blick auf Menschen. Ich bin guter Zuversicht, dass er das gute Werk, was er angefangen hat, vollenden wird. Oder Kapitel 3, Vers 15, wo er sagt, wenn ihr das noch nicht erkennt, Gott wird es noch erkennen. Bleibt auch in dem, was ihr habt. Wir würden drücken und schieben und sagen, jetzt muss das doch mal passieren und tun. Ich überlege mir, wie kann ich das erreichen, dass der Mensch so fromm ist, wie ich mir das denke und wie es in Gottes Wort steht. Also drücke ich und schiebe ich. Ich bin da übrigens sehr gut drin, von meiner menschlichen Natur her. Deswegen weiß ich, wovon ich rede an dieser Stelle. So, und das führt mich nicht zur Freude, sondern führt mich zu Konflikten einerseits und letztlich zu Druck und Frust, weil ich merke, das funktioniert gar nicht. Und Paulus kann ganz gelassen sein. Gott ist am Werk. Er hat sogar so einen Christenverfolger und Mörder wie mich zurechtgebracht. Und er wird das auch mit anderen tun. Ich will treu sein, indem er, was ich tue. Und ich bin zuversichtlich, dass er das, was er angefangen hat, nicht unvollendet liegen lässt. Und auch im Blick auf Umstände. Vielleicht könnt ihr euch auch noch an diese Text erinnern, Kapitel 1. Ich will euch nicht unklar lassen über die Umstände, in denen ich bin. Und wir würden sagen, ich freue mich darüber, über die Umstände. Und wir würden sagen, der ist in Mallorca in der Hängematte. Nein, der ist im Knast. Er wird sogar ungerecht behandelt, nicht nur von Nicht-Christen, sondern sogar von Christen, die aus Neid ihm das Leben noch schwerer machen, als sowieso ist. Und was macht er? Ich freue mich. Weil er weiß, die Umstände, in denen ich bin, die sind nicht zufällig oder aus Teufels Hand, sondern die Umstände liegen in der Hand Jesu. Und deswegen kann er ganz gelassen sein. Er muss nicht murren und zweifeln, wie es in Kapitel 2, Vers 14 heißt. Tut nichts aus Murren und Zweifeln, weil man verbittert ist über die Wege Gottes, die einen führt und denkt, das müsste doch alles anders laufen. Warum musst du das so krumm laufen in meinem Leben? Nein, er ist ohne Bitterkeit und Zweifel, weil er weiß, mein Herr hat alles in der Hand und er wird an das, was ich erfahre und erlebe, auch in dieser Welt, zu dem Guten führen. Es wird mir zum Heil ausschlagen. Eine der schönsten Aussagen in diesem Brief. Egal was passiert, egal was kommt, es wird ihn zum Heil ausschlagen. Er hat vorbehaltloses Vertrauen in Gottes Güte und zwar begründete. Und da können wir schon wieder auf diesen Punkt. Er hat Jesus kennengelernt als den Gekreuzigten und als den Auferstandenen. Er hat das Heft in der Hand. Deswegen kann er in jeder Lage diesem Herrn vertrauen. Weil er mich lieb hat, weil er mir vergeben hat, deswegen kann ich gnädig auch mit anderen umgehen. Und er ist der Auferstandene, der jeder Macht dieser Welt, selbst der stärksten Macht, nämlich den Tod, den Zahn gezogen hat. Und er rühmt sich Jesu. Merken wir, er lebt aus Christus, aus seiner Kraft, aus dem Vertrauen, dass er alles in der Hand hat. Er lebt aus Christus, er ist der Quelle, aber er ist auch fokussiert auf Jesus. Sein Ziel, das, woran er sich orientiert. Er fragt immer, wie kommt Jesus groß aus? Das ist das Entscheidende, nicht wie ich und wie es mir geht, ist entscheidend, sondern wie es Jesus geht. Und was erfahre ich und was erlebe ich, was den Zielen Jesu dient? Deswegen kann er auch ganz gelassen auch damit umgehen. Egal, ob durch sein Leben oder seinen Tod, wie er in Kapitel 2, im Kapitel 1 sagt, Hauptsache, es fördert das Glaubenswachstum der Gemeinde. Merken wir, was es bedeutet, aus dem Evangelium zu leben, aus der Beziehung zu Jesus. Deswegen kann ich mich selbst zurücknehmen. Ich muss mich nicht selbst ständig um mich selbst kreisen. Jetzt nehmen wir meinen Fall. Ich bin tendenziell von meiner menschlichen Natur auf Leistung angesehen, auf Anerkennung. Und wenn ich das nicht bekomme, aber darin ruhe, was Jesus für mich getan hat, dann kann ich ganz gelassen sein. Das heißt, je mehr ich aus Christus heraus lebe, je mehr ich auf Christus orientiert lebe, desto mehr habe ich meine Identität, meinen Halt in ihm und bin unabhängig von meinen Umständen oder dem, was Menschen tun oder sagen. Und diese Freude, und ich glaube, das ist der Grund von Freude, die nicht abhängig von Umständen ist, von Menschen. Die Menschen ändern sich, Umstände auch. Aber wenn ich meine Freude in Christus alleine habe, dann trägt und hält das. Und diese Freude, die wünsche ich einem jedem. Die Freude wünsche ich mir, immer mehr darin einzuwachsen. Die wünsche ich dir auch persönlich, lieber Bruder und Schwester. Ich schließe mit einer Person, die für mich und mein Leben sehr wichtig gewesen ist. Ich wäre heute nicht im vollzeitlichen Dienst, aber wenn ich das Buch von Jesus, von Wilhelm Busch, Jesus und sein Schicksal, nicht gelesen habe. Sehr beeindruckend, wer zum Glauben gekommen ist, aus dem Pfarrerhaushalt, aber völlig gottlos, dann auf den Schlachtfeldern in Verdun in Frankreich, wo neben ihm, wo er gerade noch einen zotigen Witz gesagt hat, sein Kollege, sein Soldatenkollege dann plötzlich einen Splitter ins Herz bekommen hat und plötzlich tot war. Und ihm aufging, was wäre jetzt? Was wäre jetzt mein Trost im Sterben gewesen? Wie kann ich jetzt diesem heiligen Gott, und den kannte er ja von seiner Kindheit, wenn ich diesem heiligen Gott jetzt begegne? Und seine Mutter hat ihm im Neuen Testament in den Koffer gelegt, er hat das nie gelesen, aber jetzt las er es und da las er drin, Jesus Christus gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Er wusste, ich bin ein Sünder, ich habe jedes Gebot übertreten und Frieden und selig werden wollte er und er wusste, ich brauche Jesus. Und dann hat er sich in ein zerbombten französisches Bauernhaus gesetzt und ist auf seine Knie gegangen und hat gebetet, Herr Jesus, ich möchte selig werden. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Ich habe einen schlechten Charakter, aber ich möchte nicht in die Hölle kommen. Und darum übergebe ich mich dir in allem. Dann bezeugt er, dann gab es keinen Knall, aber als ich rausging aus diesem Bauernhaus, hatte ich den Herrn gefunden, dem ich gehörte. Und diesen Jesus predigte er. Ich möchte schließen mit einem Erlebnis, wo er im Knast durch die Gestapo verhaftet worden ist und da war im wahrsten Sinn des Wortes an einem Samstagabend die Hölle los. Lauter verzweifelte Leute, die haben gebrüllt, an den Wänden und Türen gedonnert. Er sagte sich innerlich, so wird die Hölle sein. Und in dieser Situation gab der Heilige Geist ihm die Wahrheit ins Herz, ich bin da. Jesus, du bist da. Dann hat er nur leise in seiner Zelle, ohne dass es irgendeiner hörte, zu sich selbst gesagt, Jesus, Jesus, Jesus. Wisst ihr, was dann passiert? In 3 Minuten war alles still. Und dann sang er laut in diese Dunkelheit und Verzweiflung hinein, Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesus, meine Ziehe, ach wie lang, ach lange ist im Herzen bange und verlangt nach dir. Alle Gefangenen hörten es. Die Wörter sagen kein Wort. Und dann schloss er, mag von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Er sagt, meine Freunde, da habe ich etwas gespürt, was es bedeutet, einen lebendigen Heiland zu haben. Freude zu haben, die unabhängig ist von Menschen, unabhängig von Umständen. Und der wichtigste Satz aus meiner Sicht, und den wünsche ich mir von ganzem Herzen für mich und für dich, dass ich in allem in Christus gefunden werde. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Im Leben und im Sterben in Christus gefunden zu sein. Bist du das jetzt? Auch im Blick auf die Ewigkeit? Amen. Ich schließe mit Gebet. Wollen dir danken, Herr Jesus, für dein lebendiges Wort. Danke für diese wunderbaren Vorbilder, die uns vor Augen malen, wie es sein kann, in schwierigen und ja, eigentlich unmöglichen Situationen doch getrost zu sein, geborgen und sicher und Freude zu haben, Herr Jesus. Wir wünschen uns das alle. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns immer mehr dahingehend auf dich fokussieren. Schenke doch auch, dass das durch das Abendmahl jetzt auch geschieht, dass wir neu froh werden über einen so wunderbaren Heiland, dass du unser Schicksal bist und nicht nur unser, sondern das Schicksal auch für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Amen.